Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Alzheimer-Mäuse, Gedächtnisverlust durch Tau-Proteine, ist umkehrbar. Schon gewusst, dass kleine Krebse vor Malaria schützen können. Und natürlich unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie. Bei der Alzheimer-Krankheit kann das Gehirn neue Informationen nicht mehr richtig speichern und deshalb auch nicht mehr erinnern. Im Experiment mit Mäusen konnte dieser Gedächtnisverlust wieder rückgängig gemacht werden. Genaueres dazu erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunkt. Vorher hören Sie, wie immer an dieser Stelle, das Geräusch des Monats.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Die Demenzerkrankung Morbus Alzheimer ist eine Krankheit des Gedächtnisses. Verursacht wird sie in erster Linie durch Ablagerungen im Gehirn. Eine wichtige Rolle spielt dabei das sogenannte Tau-Protein, das bei Alzheimer-Patienten dazu neigt, sich zu verklumpen und die Nervenzellen zu schädigen. Doch im Experiment verschwindet offenbar die giftige Wirkung des defekten Tau-Proteins wieder, wenn das entsprechende Gen abgeschaltet wird. An dementen Mäusen konnte das Forscher-Ehepaar Dr. Eva Maria und Professor Dr. Eckhard Mandelko zeigen, dass sich Gedächtnis und Lernfähigkeit der Versuchstiere wiederherstellen lassen. Die Wissenschaftler haben ihre Mausexperimente in einer Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts am DESI in Hamburg durchgeführt und forschen jetzt am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft, dem DZNE, in Bonn. Erich Wittenberg hat sie besucht.
Mäuse sind erstaunlich gute Schwimmer und sie sind zudem ausgesprochen lernfähig. Gute Voraussetzungen für ein Lern- und Gedächtnisexperiment, das das Forscher-Ehepaar Eva Maria und Eckhard Mandelko durchgeführt hat. Sie haben Versuchsmäuse darauf trainiert, eine nicht sichtbare Plattform in einem Wasserbecken zu finden. Dabei vergleichen sie normale Mäuse mit Mäusen, die an Alzheimer erkrankt sind, und messen, wie lange das Finden der Insel dauert.
Die Maus schwimmt und sieht aber die Plattform nicht, weil es wassertrübe ist. Sie muss also sich merken anhand von äußeren Zeichen, wo die ungefähr ist. Das lernt sie relativ schnell. Die normale Maus schwimmt dann dahin, weil da irgendwelche Symbole sind, woran sie sich orientiert, und dann ruht sie sich dort aus. Aber die Maus muss halt lernen können.
Diese Plattform, das ist für die so wichtig. Und deswegen merken die sich dann auch diese Bildchen und finden die Plattform nachher in 10 Sekunden. Während so eine Maus mit diesen Gedächtnisschwierigkeiten, die braucht 1,5 Minuten. Die irrt eigentlich herum wie ein Alzheimer-Patient, der irgendwas sucht, aber nicht weiß. Und es ist meistens Zufall, dass sie dann schlussendlich diese Plattform finden.
Der Versuch zeigt, dass die dementen Mäuse ihr Erinnerungsvermögen verloren haben. Doch warum ist das so? Die Forscher haben diesen Mäusen ein menschliches Gen eingepflanzt und das ruft diese Alzheimer-Symptome hervor. Durch dieses Gen wird in der Versuchsmaus ein spezielles Eiweißmolekül produziert, das schon lange im Verdacht steht, Alzheimer zu verursachen. Sein Name? Tau. Das Tau-Protein hat in Nervenzellen, den Neuronen, normalerweise mehrere wichtige Funktionen. Unter anderem festigt es das Zellskelett, die sogenannten Mikrotubuli, und sorgt für den Transport von Zellorganellen. Doch im hohen Alter kann es passieren, dass die zelleigenen Reparaturmechanismen nicht mehr richtig funktionieren. Die Folge: das Tau-Protein verklumpt.
Das hat verschiedene Effekte. Das eine ist, das verklumpte Tau-Protein ist nicht mehr da, wo es sein soll. Es ist nicht mehr da, wo die Mikrotubuli sind, und deswegen werden die Mikrotubuli nicht mehr richtig stabilisiert und dann fallen die Mikrotubuli auseinander. Damit sind die Transportgleise zerstört. Aber andererseits liegt dieses Tau auch irgendwie rum in der Zelle. Die Zelle versucht, das wegzuschaffen. Die Zelle verbringt Zeit und Energie damit, diese Müllhaufen loszuwerden, kriegt sie aber trotzdem nicht los. Die Zelle wird sozusagen falsch programmiert. Die kümmert sich dann also plötzlich nur noch darum, den Müll wegzuschaffen, anstatt die Neuronen richtig zu ernähren. Und das ist dasjenige, was dann eben das Neuron insgesamt beschädigt.
Um nachzuweisen, dass es wirklich das verklumpte Tau ist, das den Verlust der Lernfähigkeit bewirkt, haben sich Eckart und Eva-Maria Mandelko einen genetischen Trick ausgedacht. Sie haben den Genabschnitt, den sie den Mäusen verabreicht haben, so bearbeitet, dass er nicht das gesunde, sondern nur das kranke Tau-Protein produziert. Der Clou an der Sache ist, dass sich dieses zugefügte Gen mit Hilfe einer chemischen Substanz wieder abschalten lässt. Stark vereinfacht gesagt, gibt man der Maus eine Pille und es gibt keine Aggregationen, also keine Verklumpungen mehr. Was dann passiert, hat die Wissenschaftler überrascht.
Wenn wir jetzt das Gen, das toxische humane Gen, was wir eingepflanzt haben, wieder abschalten, dann lernen dieselben Mäuse nach 4 Wochen genauso wie die Mäuse, die eben noch dement waren. Das heißt also, wir haben eine Maus, die vorher nicht lernen konnte und hinterher wieder lernt. Und das ist eigentlich das, was wir so als sensationell am Anfang bezeichnet haben, dass wir gesagt haben, mein Gott, nochmal, es ist die Aggregation, die toxisch ist. Und deswegen müssen wir etwas gegen diese Aggregation tun.
Es hat sich gezeigt, dass sich nach Abschalten des toxischen, also des giftigen Taugens, wieder neue Synapsen bilden. Dadurch können die Mäuse wieder lernen und das Erlernte auch erinnern. Das funktioniert jedoch nur, weil die Versuchsmaus noch immer ihr ursprüngliches, gesundes Taugen besitzt, das die Nervenzellen zum Überleben auch weiterhin brauchen. Nur das neue, zusätzliche Gen wurde abgeschaltet, und zwar zur wissenschaftlichen Beweisführung. Jetzt, wo das Problem erkannt ist, suchen die Forscher nach anderen Wegen, das Tauprotein an der Verklumpung zu hindern, denn beim Menschen könnte man nicht einfach ein Gen abschalten. Spezielle Wirkstoffe könnten aber die Tau-Aggregate wieder auflösen oder ihre Bildung verhindern. Eva-Maria Mandelko spricht dabei von sogenannten Aggregationsinhibitoren.
Dann haben wir vor einiger Zeit schon 200.000 Substanzen durchgesucht mit einem ziemlichen Aufwand und einige sehr schöne Substanzen gefunden, die diese Verklumpung vom Tau im Reagenzglas in unserem Zellmodell verhindern. Und wir sind jetzt dabei, diese sogenannten Pharmaka in die Mäuse reinzubringen, weil ich gerne zeigen will, dass nicht nur der genetische Trick, dieses Abschalten des Tau-Proteins, die Mäuse wieder normal macht, sondern dass das eben auch ein Aggregationsinhibitor vom Tau tun könnte, also der gegen die Verklumpung ist. Und dann bietet es sich an, dass man versucht, in die Klinik zu gehen.
Die Versuche im Reagenzglas sind vielversprechend. Doch noch besteht das Problem, dass die Substanzen die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden, die das Gehirn vor unerwünschten Stoffen schützt. Bis auch dieses Problem gelöst ist und wir vielleicht ein neues Medikament gegen Alzheimer haben, wird daher noch einige Zeit vergehen. Doch das Forscher-Ehepaar Mandelko ist optimistisch. In 10 Jahren, so schätzen sie, könnte es soweit sein.
Von der Alzheimer-Krankheit kommen wir nun zur Malaria. Auch hier sind kleine Tiere im Spiel, die der Wissenschaft helfen, diese Krankheit zu bekämpfen. Mehr dazu in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass kleine Krebse vor Malaria schützen können?
Flöhe oder Mücken, ist das nicht egal? Kleine Plagegeister, die uns ans Blut wollen und juckende Pusteln zurücklassen. Nein, egal ist das nicht. Zunächst ist hier die Rede von Wasserflöhen. Diese Krebstierchen sind nur etwa 1 Millimeter klein. Lediglich ihre stoßartige Fortbewegungsart erinnert an ihre an Land lebenden Namensvettern. Wenn sie rhythmisch mit ihren Antennen durchs Wasser rudern, sieht es aus, als hüpften sie. Diese kleinen Teich-, Tümpel- oder Seebewohner sollen nun den Stechmücken auf den Pelz rücken. Denn die quälen uns mit mehr als nur juckenden Einstichen. Viele Mückenarten übertragen zum Teil tödliche Krankheiten, wenn sie uns beim Stechen ihren blutverdünnenden Speichel in die Venen jagen.
Forscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wollen den Stechmücken beikommen, indem sie deren im Wasser lebenden Larven das Futter abspenstig machen. Mückenweibchen legen ihre Eier bevorzugt in kleine, flache Tümpel, in denen keine Fressfeinde, wie zum Beispiel Fische, leben. Da die kleinen Jungmücken schon nach 1 bis 2 Wochen schlüpfen, können sie auch in kurzlebigen Wasseransammlungen florieren. Wenn die Pfütze ausgetrocknet ist, ist die Mücke längst unterwegs auf Jagd nach süßem Blut.
Der Wasserfloh soll die Mücken nun in Schach halten. Die Helmholtz-Forscher wollen den kleinen Krebs gezielt in Gewässern ansiedeln, die ideale Brutstätten für den Mückennachwuchs sind. Und dort fressen sie den Moskitobabys einfach die Nahrung weg. Algen und andere Kleinstorganismen landen dann in Flohbäuchen statt in den Mägen von Mückenlarven.
In 120 künstlichen Tümpeln suchen die Forscher nun nach den idealen Wasserflöhen und den besten Strategien, diese in Deutschlands Gartenteichen und Afrikas Wasserlöchern anzusiedeln. In Zeiten des Klimawandels scheint das besonders erstrebenswert. Immer mehr Krankheitserreger breiten sich über ihr angestammtes Gebiet hinaus aus. Die Tigermücke, die das Dengue-Fieber überträgt, ist immer öfter auch in Deutschland anzutreffen, ebenso die Anopheles-Mücke, die durch ihren Stich Malaria weitergibt. Wenn also der Flohfunken überspringt, hilft das Mensch und Natur. Es reduziert die Krankheitsüberträger ganz ohne umweltschädigende Pestizide.
Damit nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts. Doch vorher verrate ich noch, woher unser Geräusch des Monats stammt. Erinnern Sie sich? Dieses metallische Brummen stammt von der Stromversorgung riesiger Magnete. Die mehrere Meter hohen Transformatoren stehen auf dem Gelände des DESI in Hamburg, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Die Magnete, die von ihnen mit Energie versorgt werden, sind notwendig, um Elektronen abzulenken, die mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die Elektronenspeicherringe mit den Namen Flash, Petra 3 und Doris 3 flitzen. Auf ihrem Weg geben sie die begehrte Photonenstrahlung ab, deren Wellenlänge so klein ist, dass man damit auch winzigste molekulare Strukturen quasi wie mit einem riesigen Supermikroskop untersuchen kann. Ein Beispiel ist das Tau-Protein, das die Alzheimer-Forscher Eva Maria und Eckhard Mandelko am Beschleunigerring Doris 3 untersucht haben. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.